ging nämlich die Tickermeldungen los, denn dann hat die Universität Frankfurt das Präsidium innerhalb von 12 Stunden, ohne mit mir auch nur einmal Kontakt aufzunehmen, was aus meiner Sicht passiert ist, ein Sofort-Urteil gefällt. Und dieses Sofort-Urteil lautete, dass ich den Holocaust verharmlost hätte. Und da dachte ich, in welchem Film bin ich jetzt gerade gelandet? Was ist da los? Das Präsidium der Uni Frankfurt? Und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Da war jede Sekunde eine neue Tickermeldung und es war eine Doppelbotschaft aus Rassismus und Holocaust-Leugnung und allen möglichen Distanzierungs-, Rücktritts- und sonst was Forderungen. Und dann lief das so 48 Stunden über mich weg. Mir kam das erstmal furchtbar ungerecht vor. Habe versucht, mich zu wehren mit 2, 3 Facebook-Erklärungen, was aus meiner Sicht passiert ist. Habe dann gemerkt, bringt gar nichts. Ja, der Shitstorm, im Auge des Shitstorms, keine Chance, kommst du nie wieder raus. Und dann habe ich angefangen, Freunde zu fragen, was ich jetzt machen soll. Mhm.
Politische Freunde, private Freunde?
Beides. Ja. Also es war schon der schlimmste Shitstorm, in dem ich mich hier befunden habe. Ich habe ein paar hinter mir, so ist es nicht. Also bin eigentlich gestählt, aber der hat mich regelrecht paralysiert. Also dieses Gefühl, unschuldig zu sein und wehrlos, aber keine Chance mehr haben, sich zu erklären. Und dann den Druck auch von Freunden, die mir eher gesagt haben, also das war jetzt eindeutig zu viel und jetzt musst du die...
Das heißt, ihre Freunde haben selber gesagt, ja,
haben die gesagt,
geht so nicht.
Geht so nicht, aufgrund der Berichterstattung, die waren ja nicht dabei.
Also okay.
Die Berichterstattung hat ihnen genügt zu sagen, das geht so nicht. Und der wichtigste Freund, von dem ich jetzt rede, ist Rezo Schlauch, der dann mir gesagt hat, das reicht, er kann mich da jetzt auch nicht mehr verteidigen.
Sie dann also grünen Politiker, Rezo Schlauch, für mancher
hat manche, den Namen nicht mehr kennen, im... War mal Fraktionsvorsitzender, genau. Hat schon meinen Vater vor Gericht verteidigt, hat mich im Parteiausschlussverfahren verteidigt. Also ein langjähriger Freund der Familie und auch von mir selbst. Und er hat gesagt, so geht es nicht. Und dann habe ich noch einmal mit Kretschmann Kontakt gehabt.
Also den Ministerpräsidenten?
Den Ministerpräsidenten, auch ein langjähriger Freund, und ihn gefragt, was ich machen soll. Und seine Antwort war dann sinngemäß, also das, was du da gemacht hast, geht überhaupt nicht. Das müsste dir eigentlich klar sein. Und jetzt kann ich dir auch keinen Rat mehr geben.
Und das war so. Das heißt, ich stand allein da.
Ja. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann ist es das jetzt. Dann trete ich aus.
Ist es Ihnen heute klar, dass das problematisch war?
Kommt jetzt darauf an, was Sie mit problematisch meinen.
Das N-Wort zu verwenden auf der einen Seite.
Nein, und
auf
das ist nicht problematisch, darauf bestehe ich. Ich finde es problematisch, dass wir dieses Benutzen einzelner Worte moralisieren. Das macht Leute kirre, das treibt sie zur AfD, das macht sie wütend. Diese Sprachregulierung, Sprachreglement lehne ich zutiefst ab. Also wenn das die Frage ist, können Sie mich heute festnageln? Nein, es war überhaupt kein Problem, in einem Kontext, und darauf kommt es an, ein Wort zu benutzen. Wenn ich Sie mit einem beleidigten Wort persönlich adressiere, ist die Beleidigung das Problem. Nicht das Wort in sich. Wenn ich darüber rede, dass ein bestimmtes Wort in einem bestimmten Kontext, zum Beispiel von einer Autorin benutzt wurde, und das Wort dann ausspreche, hat es null und gar nichts Verwerfliches. Und dieses magische Denken, dass schon allein das Benutzen eines Wortes Schuld auslöst, reproduziere und so weiter, das lehne ich zutiefst ab. Und mit dem dummen Zeug sage ich mir, brauchen Sie mir nicht zu kommen, da kriegen Sie nicht einen Zentimeter Einsicht. Nicht bei mir, ich lehne das ab.
Sie benutzen das Wort weiter?
Natürlich. Es gibt keinen Grund, einzelne Wörter zu tilgen und schon gar nicht zu behaupten, dieses eine einzige Wort, über das wir jetzt natürlich nicht reden, sei schlimmer als Hitler oder Holocaust. Warum denn eigentlich? Sagen wir doch auch nicht H-Wort. Das ist absurd. Es gibt Gründe, über eine Rückkehr zu den Grünen nachzudenken, die sind aber politischer Natur, nicht persönlicher. Also es geht nicht um einzelne Personen. Wenn, dann müsste es eine Situation geben, in der meine Vorstellung, was der Kern grüner Politik ist, zumindest toleriert werden kann mit meinen Meinungen zur Identitätspolitik. Wir waren an einem Punkt angekommen, wo klar war, wer da einen Dissens hat mit der Mehrheit der Partei, der kann auch nicht mehr zur Partei gehören. Das ist, glaube ich, immer noch so und deswegen hat es wenig Sinn, darüber nachzudenken, denn ich will diese Streitereien nicht zurück. Was ich nämlich festgestellt habe, seit ich nicht mehr Mitglied bei den Grünen bin, habe ich dieses ganze Theater nicht mehr. Also ich kann die gleichen Dinge machen und sagen, ohne dass ständig jemand über mich herfällt. Also war es von daher ein befreiender Akt und damit geht es mir heute ganz gut. Aber Wirkung zu entfalten, mehr für ökologische Themen zu erreichen, ist sicherlich mit den Grünen und in den Grünen leichter als außerhalb von den Grünen. Und das ist das, was mich bewegt. Wenn es dafür eine Chance gäbe, dann fände ich das gut. Darüber würde ich mich freuen. Aber ich sehe es derzeit nicht.
Also die Grünen müssten sich verändern, bevor sie wieder eintreten. Sie selber würden das nicht.
Na, ich verändere mich auch wie andere Leute. Ich werde älter und weiser und vielleicht sogar gelassener. Also will jetzt nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. So manche hetzige Debatte hätte man sich einfach schenken können. Das war übrigens auch eines meiner wesentlichen Ergebnisse in der Zeit. Ich habe mich da mit einem Coach zusammengesetzt, versucht herauszufinden, warum mir das immer wieder passiert.
Und? Ja, warum passiert Ihnen das immer wieder?
Ja, Impulsivität ist zum Beispiel ein wesentlicher Faktor. Also ich fühle mich dem Bundeskanzler übrigens ganz verbunden.
Ich denke, das habe ich mir schon gedacht.
Ich denke immer, jetzt hat er wieder einen schönen Satz rausgehauen. Sehr beruhigend.
Sie feiern die Paschas, richtig?
Ich finde es total richtig, was er über die Paschas gesagt hat. Ich finde es auch mit der Drecksarbeit zutreffend. Dass einer diese Political Correctness so systematisch ignoriert wie unser Bundeskanzler, ist für mich geradezu befreiend. Ich weiß, dass es nicht allen gefällt, aber ich finde es gut, dass da einer nicht dauernd jedes Wort auf die Goldwaage legt und dass man, wenn man drüber nachdenkt, auch weiß, was er mit Stadtbild gemeint hat. Ja? Nicht alle Migranten in Deutschland, sondern die, die am Bahnhof ohne Aufenthaltsrecht rumlungern, anderen das Handy abnehmen und mit dem Messer andere angreifen, was in Tübingen jetzt auch alle paar Tage am Bahnhof einfach passiert. Also ich finde den Bundeskanzler an der Stelle gut, aber man muss es trotzdem nicht unbedingt, wenn es vermeidbar ist, machen, weil wenn man dann halt Brasilien gegen sich hat, dann ist es halt auch sinnlos vertane Zeit und man müsste eigentlich was anderes tun. Und genau das war für mich die Schlussfolgerung. Also der Coach hat einfach gesagt, Sie müssen sich Ihre Streits aussuchen. Sie können sich nicht die Streits von anderen aufzwingen lassen. Wenn da Leute Ihnen Nazi-Rufe vor dem Eingang einer Uni entgegenschleudern, dann müssen Sie einfach erst mal fragen, wollen Sie diesen Streit? Und wenn Sie den nicht wollen, dann gehen Sie weiter.
Er war sehr bekannt, Ihr Vater damals. Ich bin ja auch in Schwaben aufgewachsen in den 70er Jahren und Helmut Palmer war ein Begriff, ne? Der Remstal-Rebell, der in einer Gemeinde nach der anderen kandidiert hat als Bürgermeister, aber nie gewonnen hat.
Stimmt. Also es gibt eine Biografie, die sagt, er hat in 250 Gemeinden kandidiert im Laufe der Jahrzehnte.
Welche Rolle hatten Sie da? Oder welche Erinnerung haben Sie daran?
Er hat mich da zur Mitarbeit verpflichtet. Fand es aber meistens ganz gut. Also man muss wissen, er war so unterhaltsam, dass er für seine Wahlkampfauftritte Geld verlangen konnte. Ich meine, welcher Politiker nimmt Eintritt heute? Ja,
was hat es gekostet?
5 Mark, ein Heiermann. Und es musste ja jemand kassieren. Das heißt, ich stand da am Einlass von irgendeiner Stadthalle, habe munter so Banderolen abgerissen für 5 Mark, die 5 Mark kassiert. Und dann haben die Kasse geguckt, 1000 Leute, 5000 Mark, fand ich super, dass mein Vater da Geld nehmen konnte. Er hatte sofort alles wieder ausgegeben für Wahlkampfwerbung, also war sofort wieder weg, aber sah ich ja nicht, sah erstmal nur die Einnahmen.
Also die Leute haben gezahlt, damit sie ihn sehen und haben ihn aber nicht gewählt.
Doch, viele schon. Er hatte ja dann 20, 30, sogar bis zu 40%.
Aber es hat halt nie gereicht.
Hatte halt nie die Mehrheit. Man braucht ja dann die Mehrheit. Also sehr gute Ergebnisse für einen Einzelkandidaten ohne
Partei. Hätte er die Preise senken müssen?
Ich glaube nicht, dass es daran lag. Er hätte in den entscheidenden Phasen einfach mal nichts machen müssen. Also,
das hätten Sie dann von ihm lernen können.
Hätte ich von ihm lernen können. Ja, also wir schweifen ab, aber es gibt eine Geschichte, das ist ein Schwäbisch Hall, wo er im ersten Wahlgang 41% gewonnen hatte, 1974 wahrscheinlich gewählt worden wäre im zweiten Wahlgang, wenn er nicht in einem Akt von Selbstjustiz einen Trupp Männer genommen hätte und einen Baum am Straßenrand abgesägt hat, um da Verkehrsunfälle zu verhindern. Und das wurde dann irgendwie so skandalisiert, dass dieser Baum, das war ein schöner Baum von ihm, da vernichtet wird, dass vielleicht das der Punkt war, wo es dann umgeht. Wissen wir nicht, Geschichte ist anders ausgegangen. Also mein Vater hat diese Wahlkämpfe immer wieder geführt und meine Rolle war dann nicht nur erstens das Geld zu kassieren, sondern er hat mir auch Auftritte verschafft. Ich konnte also früh üben, wie das ist, vor vollen Hallen zu sprechen. Und es war dann so choreografiert, dass er gesagt hat, so, jetzt kommt mein Junge, den kennt ihr doch schon, weil der hat euch ja jetzt gerade da reingelassen.
Wie alt waren Sie da?
Oh, 10 vielleicht.
10? Ja. Okay.
Jetzt kommt mein Junge und der sagt euch jetzt, wie das ist mit der Politik. Dann trete ich auf, komme auf die Bühne. Und der Spruch, den ich dann von ihm natürlich vorgegeben bekommen habe, ja, den ich aber dann auch rezitiert habe und der dann eine große Lacher verursacht, lautete, in der Politik ist es wie beim Beimschneider. Man muss die oberen stutzen, damit die unteren mehr Licht kriegen.
Das war der berühmte Baumschnitt, den Ihr Vater erfunden hat.
Er hat ihn perfektioniert, er kam aus der Schweiz, aber er hat ihn in ganz Württemberg verbreitet und für ihn war Baumschnitt und Politik eng verwoben und die Leute wussten das. Und damals waren noch viele Leute auf dem eigenen Gütle, jeder hatte selber einen Baum, war im Württembergischen so, dass das wunderbar funktioniert hat. Und dann gab es natürlich diesen Brass auf die Obrigkeit, also Beamtenstaat der 70er Jahre, der war schon anders als heute, also Bürgerservice ein Fremdwort. Das heißt, viele hatten Streitereien mit den Ämtern und fühlten sich geschuhregelt. Und dann kommt einer und sagt, man muss die oberen stutzen, damit die unteren, also die, die ja alle im Saal sitzt, mehr Licht kriegen. Dann haben alle gejohlt, applaudiert und dann durfte ich wieder abtreten.
Der eine Satz. Und der Vater ist ja dann auch auf fremde Grundstücke eingedrungen, um Bäume demokratisch zu beschneiden.
Da können Sie mal sehen, wie weit es geht. Sie haben ja vorher auch gemerkt, ich bin immer noch nicht bereit, die angeblichen rassistischen Verfehlungen zuzugeben.
Ich weiche nicht.
Ja, wird auch nicht passieren, weil ich es einfach für falsch halte und dann stehe ich zu dieser Auffassung. Sie müssen die ja nicht teilen.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation: Julia Emrich und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion: Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.